Kleiner Werbeblock, ganz am Anfang. Weihnachten kommt bald. Danke für alle, was fällt da raus? Für alle super Rückmeldungen, die es gibt. Die kommen, die Rückmeldungen, die es gibt. Augenblicklich ist das Buch wieder auf Platz 1 bei Amazon. Das ist der Hammer. Und wenn du noch nicht wisst, was zu Weihnachten verschenken, fette Empfehlung. Fette Empfehlung auch jetzt für diesen Film. Ich sage ja öfter, Leute, wenn ihr wollt, schreibt eine E-Mail, info@superfromm.tv und dann quatschen wir miteinander und ihr kommt hier ins Superfromme Atelier. Und so ging es jetzt auch mit Alex, den ihr gleich sehen werdet. Er schrieb, wir quatschten kurz und haben einen Termin ausgemacht. Er fuhr über 200 Kilometer hierher. Hammer, oder? Und er erzählt eine Geschichte, die mir so zu Herzen ging, weil er das so plastisch beschrieb, wie er verprügelt wurde von seinem Vater, wie er einen Ausweg suchte aus diesem Hass und selbst anfing zu prügeln, russische Kampfsporttechniken lernte und nur noch prügeln durchs Leben marschierte. Es kam zur Veränderung, er wollte sein Leben beenden, das klappte nicht und mehr verrate ich jetzt nicht, denn die Geschichte ist so zu Herzen gehend und auch spannend. Lehnt euch zurück und guckt es an. Und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann info@superfromm.tv und wir reden. Und dann Atelier Superfromm. Aber jetzt erstmal Alex und seine Geschichte.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat er auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Alexander.
Jo.
Danke, dass du hier bist.
Gerne.
Lässige 220 Kilometer, ne? Das ist ja schon mal cool. Freut mich echt.
Heimbaustelle.
Ja, deine Geschichte kenne ich nur bruchstückhaft. Du hast eine E-Mail geschrieben.
Genau.
Und das finde ich cool, dass du E-Mail schreibst, weil da weise ich ja immer drauf hin. Also wenn ihr eine Geschichte erzählen wollt, dann einfach info@superfromm.tv und dann schön, heute Morgen bist du hier.
Genau.
Es geht natürlich immer um Jesus, aber auch ums Leben. Dieser Glaube an Jesus, hat dich der von Anfang an schon irgendwie begleitet oder gar nichts gewusst und alles erstmal so auf dich zukommen lassen?
Also doch schon. Also es fing damals an, dass meine Oma in der Gemeinde anfing zu gehen mit meinem Opa. Und dann bin ich halt als Kind immer mitgekommen, durfte auch immer in die Kinderstunde. Und wenn so Kinder-Events mal waren, auch mal damit dabei sein am Sonntag. Aber darauf hat sich das erstmal beschränkt. Und dann fing auch später irgendwann mal meine Mama mit in die Gemeinde zu gehen. Und dann wurde es halt häufiger. Ne? Und dann war man...
War der kleine Alexander dabei?
Genau, dann war man mit dabei. Aber es war halt mehr so oberflächlich. Ne?
Ja.
Ich wusste, da gibt es irgendeinen Gott, irgendeinen Jesus. Aber das war damals noch nicht persönlich greifbar für mich.
Ja.
Das war halt so ein oberflächliches Ding.
Also wie war deine Kindheit so?
Gar nicht schön.
Blöde Frage.
Heute kann ich Gott sei Dank drüber lachen, aber ne, zu Hause war die Hölle los. Ne?
Sprich, was heißt das?
Das fing von psychischer Gewalt an und bis hin zu auch körperlicher Gewalt, dass man da zusammengeschlagen wurde oder sowas von meinem,
nee.
Von meinem Vater aus. Und
ich muss kurz hier ein bisschen das Mikro hochbiegen. So sieht es gut aus, ja. Von deinem Vater zusammengeschlagen?
Genau, also das war halt, es war eigentlich so Standard-Tagesprogramm, ne? Also wenn man was nicht gepasst hat, wenn man Blödsinn gebaut hat, dass man da eins um Ohren gekriegt hat, aber halt dann richtig heftig, ne?
Also nicht nur, das heißt nicht nur, das ist alles schlecht, also richtig verprügelt.
Ja, ja.
Was hat das mit dem kleinen Alexander gemacht?
Ach, ich wurde
stark geworden und zurückgeschlagen, oder?
Ne, ich wurde aggressiv, sehr aggressiv. Also fing halt im Kindergarten an, bis hin zur Grundschule. Das ging dann halt so weit, dass ich auch in der zweiten Klasse zwangsmäßig zum Psychologen musste, weil sie nicht mehr wussten, was sie mit mir anfangen sollen. Ne?
Weil du ständig nur geprügelt hast?
Nur noch geprügelt, nur noch, sobald was nicht gepasst hat, sofort drauf, wenn man es ja von zu Hause aus so kennt.
Ne? Ja, die hatten ja alle Angst vor dir.
Ja. Bis auf so ein paar Leute, die genauso drauf waren wie ich. Aber das war so Standard.
Irgendwie so ein Teufelskreislauf, ne? Also ja. Du hast geprügelt, wahrscheinlich wurde der Lehrer dann vorstellig bei euch daheim, hat angerufen,
ja.
Du wurdest abgeholt und daheim kriegst du es wieder vom Vater, weil du geprügelt hast.
Es geht, ne? Also das war.
Oder hat er gesagt, hey, gut gemacht?
Ja, da gab's so kleine Tricks, wenn man das so sagen darf. Wenn man sagt, der hat was gegen Mama gesagt, dann war es vollkommen gerechtfertigt. Dann heißt es beim nächsten Mal noch eins drauf. Ne? Also mehr so.
Ja, das hast du natürlich gecheckt. Und für dich
zum Nutzen gemacht.
Ja, ja.
Auch wenn es schlecht ist.
So, die haben Mama beleidigt, Papa. Ja. Alles klar.
So ungefähr. Natürlich ist es nicht gut, muss das sein. Jetzt habe ich wieder den Stress, muss von der Nachtschicht aufstehen, dich abholen und solche Geschichten. Aber das war eigentlich die Rechtfertigung für alles.
Wie lange ging das?
Grundschule bis hin zur vierten Klasse.
Ja.
So, und dann auf der weiterführenden Schule, auf der Hauptschule, dachte ich, komm, das kann doch nicht so weitergehen, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, und dann wehte ein anderer Wind in der weiterführenden Schule. Und da hatte man auch Jungs, die genauso drauf waren. Aber ich habe mich noch versucht, ungefähr bis zu, schätze mal, siebten Klasse zurückzuhalten. Ne? Natürlich wird man dann zum Mobbingopfer. Und dann habe ich gesagt, ich will wieder mit Kampfsport anfangen. Und dann habe ich alles gemacht, was geht. 5 Tage Woche Training.
Erkläre alles. Karate, nee, Jiu-Jitsu?
Taekwondo, dann Russian Martial Arts. Also das ist halt mehr so ein Ding, also Spezialeinheiten in Russland beigebracht wird und Boxen und...
Wichtige Frage, warst du da in Deutschland oder?
Das war alles in Deutschland, genau.
Also du bist schon in Deutschland in die Schule gegangen?
Genau. Also wir sind 97 rübergekommen und ich bin dann halt, ich war da 2 Jahre alt gewesen.
Mhm. Ja. Und nach der 7. Klasse hast du gesagt, jetzt trainiere ich wieder?
Und dann war
von
vorbei.
Wegen Mobbing-Opfer?
Ja.
Jetzt mache ich euch zum Opfer.
Genau.
Dann hatten die Leute Angst vor dir?
Ja.
Und daheim, was war da? Die große Leere? Oder?
Ja, das ging eine Zeit lang gut, weil ja, da sind halt trotzdem Sachen vorgefallen, wo mein Vater halt voll ausfällig geworden ist. Da gab es eine Situation, wo ich Blödsinn gebaut habe, eine Fensterbank abgefackelt, dafür wurde ich halt zusammengetreten, ne? Also richtig, ich lag am Boden, der hat immer nachgetreten.
Hast du deinen Vater gehasst?
Ja, auf jeden Fall. Damals auf jeden Fall. Ich habe gesagt, wenn ich groß bin.
Wir sprechen von seiner Zeit, ne?
Also in den Momenten, da dachte ich, warte mal, bis ich groß bin. Ich sage, dann wollen wir mal sehen.
Dann liegst du unten.
Genau. Und natürlich meine Mama, nein, du musst ihm verzeihen. Jesus und hin und her. Ich denke mir so, was erzählst du von irgendeinem Jesus? Ja, mein Vater dreht mich gerade zusammen, mein ganzer Rücken ist windelweich blau gekloppt. Und dann kommst du mir mit irgendeinem Jesus? Sag, was stimmt mit dir nicht? Man wurde halt natürlich innerlich abgestumpfter und härter. Ne?
Und noch mehr trainiert?
Doch, immer Motivation nach vorne. Also immer weiter, immer weiter.
Du schreibst mir, dass du schon als kleiner Junge an Selbstmord dachtest.
Ja, auch. Also man hat halt keinen Ausweg da gesehen. Ne? Es war einfach nur, du bist, also wenn man es so kurz und knapp und ausführlich beschreiben soll, man ist in der Hölle gefangen und du kommst da nicht raus. Nur wenn man dann gedacht hatte, man haut ab, sucht sich in irgendeiner Jugendschutzstelle Hilfe und dann hat man halt, kam der psychische Gewalt dazu und dann hieß es, ja, weißt du, was die mit dir da anstellen?
Bist du abgehauen von zu Hause?
Nee. Ich wollte es ein paar Mal machen, aber dann kamen ein paar heftige Sätze seitens meines Vaters und dann war
Psychodruck.
Genau. Ja. Terror pur.
Weißt du, wie es Mama geht, wenn du.
Ja, ja, so ungefähr. Dann brauchst du nie wieder nach Hause kommen, dann haben wir keinen Sohn mehr und da waren halt etlich zig Sachen. Also man hat einen ganzen Haufen hinterhergeschmissen gekriegt, wenn man schon auf der Schwelle stand zu gehen.
Wann kam der Moment, wo du dachtest, jetzt mache ich einen Strich unter mein Leben?
Also es war das erste Mal, ich schätze mal 13, 14, da dachte ich, es macht alles keinen Sinn mehr und bin ich in der Garage gegangen und dann hing da so eine Schlaufe. Ich habe mir, damals gab es ja noch irgendwie nicht wirklich großartig irgendwelche Kanäle, wo man sich Anleitungen dafür runter angucken kann oder so. Und dann hang in der Garage so eine Schlaufe vom Tor. Und dann hat man irgendwie den Hals eingewickelt und gib ihm, ne? Abdrücken und dann geht das Tor zu.
Das hast du gemacht?
Ja, ja.
Gut, du sitzt heute hier, also hat es nicht funktioniert. Was hat nicht funktioniert?
Ich weiß nicht warum, das Tor blieb einfach stehen. Und klar, mir war halt schwarz vor Augen. Das war der Moment so, wo man dachte, oh, keine gute Idee. Aber dann blieb das Tor einfach stehen und ich hab mich befreit, dachte ich, wow, das war, also das sollte scheinbar nicht sein.
Hat dieses eine Mal gereicht, um zu sagen, das mache ich nie mehr?
Erstmal ja, dachte ich. Also ich hab natürlich hier dann so einen blauen Fleck gehabt, musste ich irgendwie unterm Schal verstecken, bin zu Hause im Schal rumgelaufen, aber hat auch keiner nachgefragt, warum ich zu Hause im Schal rumlaufe. Ne? Also es hat irgendwie recht wenig jemanden gejuckt.
Würdest du sagen, du liefst so mit in der Familie?
Vor sich hin vegetieren und zusehen, dass man irgendwie überlebt. Ne? Das war so.
Also wenn du das so beschreibst, ne? Wie hast du dich dann außerhalb der Familie verhalten?
Ja gut, es fing halt früh mit Alkohol an, ne? Dass man Wochenende, also 12, 13 war halt erstmal Bier angesetzt. Und dann mit zwischen 13, 14 war so die Schwelle, wo man halt immer mit den größeren Jungs mit Wodka anfing und Vollgas bis 15, teilweise auch in der Woche, also unter der Woche in der Schule, ne, Wodka O oder sowas mischen, dann ja, trinkt man halt in der Pause auf dem Pausenhof weiter Alkohol, ne? Um irgendwie, weiß ich nicht, damals dachte man ist cool, man vergisst so ein bisschen, aber ja, heute denke ich mir, war Blödsinn pur.
Ja, wie gesagt, heute, ne? Heute guckst du auf die Zeit zurück, aber damals wolltest du ja, du wurdest ja wahrscheinlich anerkannt dadurch auch.
Ja gut, ich war halt noch abgestumpfter. Sobald irgendwie mal draußen oder so was los war, dann hieß es, hey Alex, der hat dies und jenes und ne, und dann, ja.
Wir brauchen dich.
Genau, und dann wurde man quasi dazugezogen, ne? und dann war Ruhe, dann hat keiner mehr was gesagt.
Als die Schule vorbei war, hattest du Möglichkeit zur Ausbildung, oder?
Genau, das war auch nochmal so ein Punkt. Mein Vater wollte immer, dass ich unbedingt nur Kfz-Meister werde.
Damit du sein Auto reparieren kannst wahrscheinlich?
Nee, damit der sein Schwarzgeschäft, der hat halt zu Hause Schwarzautos geschraubt, und damit das legal wird und der halt einen billigen Meister hat. Und ich war immer, nee, auf keinen Fall. Und dann kam mein Nachbar dazu, der hat mir damals einen Ausbildungsplatz angeboten mit...
Als Kfz-ler?
Nee, als Wärme-Kälte-Schallschutzisolierer. Mein Vater sagte, ich unterschreibe den Vertrag nicht. Dann musste ich halt zu meinem Nachbarn gehen und sagen, du, Papa will den Ausbildungsvertrag nicht unterschreiben. Und mein Vater war so einer, der konnte sein Gesicht nicht verlieren. Ne? Dann kam der Nachbar und sagte, wie, du willst dem Jungen keine Ausbildung ermöglichen. Ach nee, unterschreiben wir sofort, fertig.
Gab es auch den Punkt, wo du dich mal gewehrt hast gegenüber deinem Papa? Gedacht hast du es ja früher?
Das war tatsächlich, nachdem ich geheiratet habe. Da gab es eine Situation, da war schon unsere erste Tochter da. Und da haben wir Besuch bekommen, dann ist das Ganze eskaliert. Ich weiß nicht warum, der stand einfach mal da, schreit mich an.
Dein Papa?
Ja, vor versammelter Mannschaft, also halt vor den Gästen. Dann dachte ich, als kleines Kind konntest du mich schlagen. Willst du es jetzt probieren? Ich stehe jetzt hier, und dann hat meine Mama eingegriffen. Und ja.
Da war doch Stimmung im Haus, oder?
Ja, das war, ich sage, das war die Hölle. Also für mich, das war in dem Moment immer, oder generell, bis ich da ausgezogen bin, das war halt für mich immer eine Spannung und immer.
Wie hält man diese Hölle aus?
Es gab ja damals, ich glaube mit 8 oder 9 Jahren, damals, wo ich an so einem christlichen Sommercamp gefahren bin, das hat mir auch nochmal ganze. Da hatte ich halt so eine Gottesbegegnung gehabt. Und das hat mir Motivation, also irgendwie ein bisschen Kraft gegeben. Ne?
Was heißt Gottesbegegnung?
Also es ging damals, es war halt mehr so eine charismatische Gemeinde aus. Und dann hieß es Sprachgebet, Zungengebet, kannst du das? Und ich so, kann man das essen? Was ist das? Ja, alles klar, komm mit, bumm. Und dann haben die halt für uns gebetet, ja, und dann sich auf einmal so die Gabe gehabt, so in Sprachen zu beten. Und dann dachte ich, wow, krass.
Na, was ist das denn?
Ja.
Was geht denn hier ab?
Ich kann irgendetwas reden, aber ich weiß nicht, was das ist. Und mir konnte es auch im Nachhinein keiner erklären, weil das Thema halt geistliche Eltern oder irgendwie einen Ansprechpartner haben für so Gott und geistliche Sachen, das gab es halt nicht. Man war auf sich allein gestellt. Aber dieses Erlebnis hat mir trotzdem Kraft gegeben, irgendwie weiterzumachen.
Die ganzen Jahre?
Nee, bis zu einem bestimmten Punkt.
Okay.
Das war von ungefähr 8, 9 Jahre war ich da,
ja.
Bis ich dann halt 12, 13, dann fing das mit dem Alkohol an. Dann das,
Als er dir den Schlauch gemacht hat, war das schon
das war danach,
Geschichte. Ne? Also wenn, das war vorbei.
Nee, das war halt, da war der Moment so, wo bist du, wenn man dich braucht?
Na, und war ja da.
Ja, im Nachhinein denke ich mir, du warst da. Du hast nicht zugelassen, dass du auch komplett
dass zugeht. Dass du dran hingst. Ne?
Genau, sondern Seil. Dass ich heute da bin. Ne? Genau, und das war halt so der erste Moment. So. Und dann hatte ich halt lange Zeit später hat sich ja mein Vater scheinbekehrt. Ich nenne das heute eine Scheinbekehrung, weil es ging darum, dass eine Scheidung auf dem Tisch lag. Und dann
deine Mutter hat gesagt, so mache ich nicht mehr weiter, von mir ist die Sache gegessen.
Genau.
Und dein Papa hat gesagt, Moment.
Genau, die sind dann in einen letzten Familienurlaub gefahren. Ich bin zu Hause geblieben, natürlich Situation ausnutzen, Hausparty.
Jeden Tag.
Genau. War halt, ja. Und dann kamen sie nach Hause und dann haben wir, Papa hat sich bekehrt, Papa hat sich bekehrt. Und ich dachte, oh Gott, was wird das denn jetzt? Bitte nicht.
Was machst du für eine Show?
Genau. Aber ich wusste, dass alles nur Show ist. Das war nichts Echtes, ne? Weil ich kenne ihn ja von klein auf so. Ne? Mir braucht er ja nichts vormachen.
Ding durchschauen,
direkt,
sofort.
Direkt. Und dann hat er sich noch bei mir, ich war halt am Schlafen, noch am Ausnüchtern. Am Sonntagabend, dann kam er hin, hat geweint, hat sich bei mir entschuldigt. Ich sage, werden wir mal sehen, ob das...
Gucken wir mal, wie lange das hält.
Genau, wie lange das hält.
Daddy.
Genau. Ja, aber...
Wie lange hat es gehalten?
Nicht lange. Ja. Also körperliche Gewalt war so gut wie weg vom Tisch. Und dann fing es halt mit religiöser Gewalt an. Ne?
Wie funktioniert sowas?
Na, die wird gesagt, so, du darfst jetzt zum Beispiel kein Computerspiel spielen, das ist Sünde. Und wenn du was dagegen einzuwenden hast, dann zeig es mir anhand der Bibel. Ja, und das waren so die ersten.
Und dann hat Alexander gesagt, weißt du was?
Ich zeig's dir.
Ich zeig dir's.
Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe von A bis Z jeden Tag dann nachgelesen, wie kann ich ihm eins auswischen, wie kann ich, ne?
Hat's geklappt?
Ja,
wahrscheinlich also, nicht. Das ist,
das ist halt ja, Blödsinn, aber irgendwann stand er sprachlos da. So, also, und jetzt kannst du mir anhand der Bibel beweisen oder zeigen, dass ich kein Recht habe. So, aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck vom Gottes Wort. Ne?
Alex, wie funktioniert? Ich sag Alex.
Ja, Alex.
Wie funktioniert da eine Ehe? Du sagtest eben.
Unter meinen Eltern?
Nein, bei dir. Ich meine, du warst ja dann auch verheiratet, sagtest du.
Ja, das
du hast
das
irgendwie einen Job gemacht. Das
kam ja später. Also die Ehe kam später. Das waren erstmal so der Abschnitt, wo das mit der religiösen Gewalt anfing.
Ja.
Das war zwischen 15 und 17. So. Und mit 17 habe ich dann meine Frau kennengelernt, die echte Christin war. Und da dachte ich, die ist anders.
Da kannst du dich aber auch von und zuschreiben, dass die nicht auf und davon ging, oder?
Das war nur Gottes Gnade.
Weil der Alex, der hat ja weiterhin getobt. Geschlagen, gesoffen.
Geschlagen nicht, gesoffen auch nicht. Ich wusste, das will ich meiner Frau nicht antun, weil ich das halt irgendwo auch vom Papa kannte. Aber nachdem man verheiratet war, wie gesagt, Alkohol und Gewalt war kein Thema. Aber dann fing halt so der ganze psychische... Ja, das Nachspiel halt an, ne? Vom Erlebten, ne? Was man da.
Das kam dann hoch, was du alles erlebt
genau,
hast.
Genau, nachdem wir ausgezogen sind in unsere erste eigene Wohnung, wo man Ruhe hatte. Wo man
wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es fing halt mit Depressionen an und ich hatte ja keine Ahnung, was Depressionen sind, ne? Das gab es in unserer Welt nicht. So, da sind halt Leute, die nichts zu tun haben und zu wenig arbeiten, die Depressiven. Und wenn ich Depressionen habe, dann arbeite ich halt zu wenig, ne? Also das war die
so Erklärung war eure Logik.
Vom Elternhaus aus, genau. Ja, und dann halt.
Entschuldigung.
Ja, das war halt die Logik.
Jetzt kann man lachen, ne? Aber
ja, und Gott sei Dank kann ich drüber lachen mittlerweile.
Ja, aber das ist ja unglaublich.
Ja. Dann.
Bist du abgestürzt?
Ja, das ging halt, das war eine Abwärtsspirale.
Musst du in die Klinik?
Ich bin nicht gegangen. Meine Frau sagte etliche Male, lass dich einweisen, mach etwas, aber so geht es nicht weiter. Ich sagte, die können mir ja auch nicht helfen. So, die stopfen mich mit Antidepressivern voll, mit irgendwelchen Medikamenten, aber den seelischen Schmerz, den man hat, den kann mir keiner nehmen.
Wie kam es zur Veränderung? Ich meine, seelischer Schmerz, das bringt es auf den Punkt.
Ja.
Es ist seelischer Schmerz und da kann man ja schlecht irgendwie ein Pflaster draufkleben. Ne?
Das geht nicht.
Ja?
Also ich bin damals ich habe irgendwie versucht, Hilfe zu finden, aber habe halt also niemanden gehabt, der irgendwie mit mir reden konnte oder mich verstehen konnte, was bei mir gerade abgeht. Ne?
Also, hast du dich an Gott gewandt dann in dieser Zeit? Oder
umgekehrt. Ich war ja davor in der Gemeinde und man hat irgendwie versucht, aber mir ging es halt zunehmend mit jedem Sonntag immer schlechter und schlechter.
Ist ja logisch.
So, ne?
Du hörst ja immer diese Aussagen und bringst mit deiner Vergangenheit in Verbindung. Mit dem Druck.
Genau.
Mit dem Psychodruck.
Genau. So, und das war dann irgendwann mal der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich war da 21, so um den Dreh, wo ich dann gesagt habe, das ist vor Gott nicht ehrlich. Ich wusste ja, es gibt einen Gott, ich habe den ein paar Mal erlebt, also wirklich halt spürbar erlebt. Und das ist auch nicht ehrlich, wenn ich sonntags versuche, da im Lobpreis zu stehen, aber innerlich denke, so, wo bist du und was soll das Ganze? Warum hast du mich nicht bewahrt? Warum habe ich überhaupt den ganzen Schmerz? Und waren halt viele Fragen offen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn du mir jetzt nicht hilfst und ich sowieso keine Antworten kriege und eh alles an mir liegt, dann möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Dann habe ich das offen und ehrlich zu meiner Frau gesagt, ich sage, mit Gott, mit Kirche will ich nichts mehr zu tun haben, lass mich damit in Ruhe.
Geh du sonntags alleine in Gottesdienst?
Kannst du machen, genau. Und das war dann halt vorbei so, ne, mit Gott und Kirche.
Wie hat sie reagiert?
Die war am Weinen. Die ist ja Pastor, also ihr Papa ist Pastor, ist Pastorentochter. Und ihr Mann sagt auf einmal, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Das war ein Weltuntergang für sie. Mhm. Das war
nicht gut.
Ne, gar nicht gut.
Aber das war ja egal.
Mir ging es dann erstmal tatsächlich besser. Also die ersten Wochen, Monate dachte ich, es geht bergauf.
Cool.
Ich habe halt nicht mehr so den Druck, den seelischen Schmerz. Und dachte ich, cool, ne? Man darf ja auch mal ein paar Bierchen mehr trinken, aber halt außerhalb. Und man hat ja voll Freiheiten, wie es jemand vorher nicht hat.
Keiner sagt dir mehr, was du zu tun, vor allem was du zu lassen hast.
Genau. Mhm.
War in der Gemeinde auch dein Papa?
Damals noch ja. Also ich bin da erst weggegangen, nachdem er nach Russland abgehauen ist. Also die haben das Haus verkauft und sind dann...
Das sind Geschichten, Alex. Aber bleib mal bei dir. Du bliebst also zu Hause und keiner sagte mehr,
was
du machen musst.
Genau.
Sehr cool. Oder? Also, das war die Freiheit.
Erstmal dachte ich, boah, cool, Freiheit. Mhm. Ich kann tun und machen, was ich will, ohne dass irgendwelche Brüder dann plötzlich vor der Tür stehen, warum hast du dies oder jenes gemacht?
Hat deine Frau den Part übernommen des Korrigierens oder des Hinweisens oder des erhobenen Zeigefingers?
Genau, und das war so der Anfangsmoment. So, ich bin da nicht mehr hingegangen. Und dann fing meine Frau an, okay, wenn du mit in die Gemeinde kommst, dann bin ich die nette Ehefrau. Und wenn du zu Hause bleibst, dann bin ich die böse Ehefrau.
Sagte sie als Androhung.
Nee, die hat das halt mit ihren Handeln und Tun gezeigt. Ne?
Also, ich verstehe.
Genau. Und bis dann halt der Moment kam, wo die dann sagte, ich kann so nicht mehr weitermachen. Jesus, ich gebe ihn in deine Hände. Ich kann nicht mehr. Ich kann wohl die liebende, nette Ehefrau sein. Das mache ich. Aber den verändern kannst nur noch du.
Klar. Genau. Was heißt klar? Also, heute kann man wieder sagen, ja klar, aber wenn du in der Situation steckst, das hat dich ja noch mehr zerbröselt, oder?
Nee, dieses Loslassen, dachte ich, okay, die geht mir jetzt damit nicht mehr auf die Nerven. Es gab zwar Momente, wo diese innerliche Zerfressenheit, dieses schwarzes Loch im Herzen, wo das so krass auch körperlich wehgetan hat, das Seelische ins Körperliche überging, dass ich zu meiner Frau gegangen bin und sagte, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Und das war der erste Moment, wo die dann anfing, mir von Jesus zu erzählen, ne, wie sehr er mich lieb hat und so. Ich dachte erstmal, komm.
Jetzt fängt die wieder an
und dann stopp mal eben. Lass sie mal ausreden. Und dann hat die einfach weiter erzählt. Und dann habe ich innerlich irgendwie auf einmal Ruhe gehabt. Aber nur für diesen Moment.
Wie kann man sich das vorstellen? Du bist völlig, das schwarze Loch wird immer größer. Und du sagst ihr, stürzt da gleich rein.
Genau, und die sagt, ey, Jesus ist für dich gestorben und Jesus liebt dich und hin und her. Der hat das versucht, Die hat das halt schon persönlich erklärt. Nicht, es gibt da einen, sondern es gibt ihn für dich. Ja. So, und dann war das so, man kann es dir vorstellen, wie wenn es hier jetzt stürmt, Fenster alle auf, wenn da jemand zugeht und die Fenster und Türen alle schließt. Und dann hast du hier keinen Sturm mehr im Raum und es ist Windstille für den Moment.
Für den Moment?
Das hat den Abend noch angehalten und am nächsten Morgen.
Und am nächsten Montags warst du wieder.
Genau.
Also das zerreißt ja dann noch mehr, oder?
Ja. Man hat keinen Ausweg gefunden.
Wie sah dein Bemühen aus, einen Ausweg zu finden?
Ich wusste, ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich habe Verantwortung, ich muss arbeiten, ich muss sie versorgen, ich muss denen was bieten können. Wir haben halt auch alles gehabt, was man so braucht. Wir hatten,
naja, aber das ist das eine, ne?
Genau.
Vom Verstand her.
Körperlich habe ich voll funktioniert.
Genau.
Aber innerlich war ich tot, komplett.
Und das Innerliche wird ja irgendwann mal so groß, dass es das andere überlagert. War das bei dir so? Dass du sagtest, so, jetzt ist alles rum?
Das war dann bis vor knapp 2, 2,5 Jahren so.
Erst.
Aha. Genau, das ging halt 5, 6 Jahre lang, wurde immer schlimmer. Und dann kam halt der Moment, dass ich einen Anruf bekommen habe wegen meinem Bruder, dass er ja halbnackt durch die Stadt läuft und irgendein wirres Zeug von sich gibt und so. Und wir mussten ihn dann zwangseinweisen. Aber wo wir den aufgefunden haben, hat er gesagt so, ich sag, was ist bei dir los? Dann hat er mir in die Augen gesehen und hat gesagt, in diesem Körper ist nicht dein Bruder. Er hat mir, dem Geist Rava, seinen Körper überlassen. Und das war vorbei so. Dann habe ich nochmal den Heiligen Geist oder Jesus gehört, so eine ganz sanfte Stimme, die gesagt hat, wärst du jetzt mit mir unterwegs, hättest du dem hier helfen können. Und dann wäre der ganze Zirkus hier nicht gewesen. Also Blaulicht, Krankenwagen, Ordnungsamt und alles, was dazugehört.
Sicherheitsregel.
Genau. Und dann dachte ich, komm, ich schaffe das auch ohne dich, habe ich dann innerlich so gesagt.
Jesus, ich brauche dich nicht.
Erstmal nicht. Ja, und dann ging es ungefähr 1, 2 Wochen, so im Schnitt, circa, also genau den Zeitrahmen habe ich nicht im Kopf.
Hast du deinen Bruder aufgesucht in der Klinik? Oder?
Nee, der war ja in der geschlossenen.
In der geschlossenen, okay.
Der war ja komplett weg. Also da ging gar nichts mehr bei ihm. Der ist bei Eiseskälte nackt durch die Straßen gelaufen, ne? Hat gemeint, er wäre irgendein Gott oder so.
Hattest du da keine Angst, als du das hörtest?
Doch. Aber ich wusste, was ja mit ihm passiert ist. Ich habe ja damals schon in Gemeinden mitbekommen, wie für Befreiung gebetet wird, wie, ne? Also ich wusste so, das gibt es. Ich habe das ja gesehen.
Diese dämonische Beeinflussung, wusstest du, die ist
real. Genau. Auch wo ich gesagt habe, Gott, mit dir möchte ich nichts zu tun haben, aber ich wusste, es gibt einen Gott, es gibt Dämonen, es gibt das Gute, es gibt das Böse. Ich habe es gewusst, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden.
Mhm.
Und ja, das ging dann halt nicht lange gut mit dem Kartenhaus aufrechterhalten. Wo das passiert ist, ist dann halt das ganze Kartenhaus eingestürzt.
Gab es einen Anlass?
Ja, mein Bruder.
Es war der Bruder.
Genau. Da hat man verzweifelt noch irgendwie versucht, dieses Kartenhaus aufrechtzuerhalten. Hauptsache, es merkt keiner, bis dann der Moment kam, wo ich gemerkt habe, so die ganzen Probleme, die ich psychisch hatte, die waren nicht weg. Das war einfach nur so eine Fassade aufrechterhalten, die eingestürzt ist. Und das kam dann umso heftiger wieder mit der Situation. Und das war dann halt der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist vorbei, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich mir alles schon zurechtgelegt, ein Seil. Ich dachte, komm, meine Frau ist dann und dann weg. Ja, mit den Kindern, dann habe ich diesmal mache ich es sicher. Dann auch ein Kletterseil, was auch ordentlich was aushält. Und es waren eigentlich nur 30 Minuten, ne, bis meine Frau aus dem Haus gehen sollte. Das war der Moment, wo ich war hundertprozentig entschlossen, ich mache das. Ich kann nicht mehr. Ich war völlig tot, voll kaputt, abgequält. Und dann kam wieder diese Stimme, die vor ein paar Wochen bei meinem Bruder sagte, so, na, wenn du mit mir wärst, hättest du mir helfen können, kam wieder die Stimme, so, du willst von der Welt gehen, ohne dein letztes Gebet zu sprechen. Also schon so ein bisschen auffordernd gewesen. Ich dachte, ja, okay, vielleicht gibt es ja noch irgendwo Hoffnung, aber ich glaube es nicht. Ich habe halt alle Hoffnung aufgegeben. Ne? Dann bin ich halt hoch in mein Zimmer gegangen Und dann Tür zugemacht, habe gesagt, so Jesus, ich habe ganz viel Scheiße gebaut. Ich habe da auch kein Blatt vom Mund genommen, ich war halt ehrlich. Ich habe ganz, ganz viel Scheiße gebaut. Ich habe dies und jenes gemacht und Leuten da und hier wehgetan. Ich sage, wenn du mir verzeihen kannst, verzeih mir. Und wenn du mir irgendwie helfen kannst, dann ist jetzt der Moment, wo ich dich brauche. Mein Leben ist am Ende. Und ich habe nur noch zwei Optionen. Entweder nimmst du mein Leben, falls du es gebrauchen kannst. Und wenn du es jetzt nicht nimmst, dann nehme ich es mir selber. Genau. Und ich fing dann an zu heulen wie so ein kleines Mädchen. Das erste Mal nach 5, 6 Jahren, dass ich wirklich geweint habe. Und ich habe dann in dem Moment in meinem Zimmer, bei mir auf dem Bett, wie so eine warme Hand auf dem Rücken gespürt, wie so ein Fingerschnipsen. Bumm. Und auf einmal war alles weg. Der ganze innerliche Sturm, die ganzen Depressionen, die ganzen Zwangsgedanken, alles war auf einmal weg. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin locker eine Woche rumgelaufen, ich habe nichts gesagt. Ich war einfach nur ruhig und ich habe gar nicht verstanden, was jetzt überhaupt los ist. Wo ist das alles hin? Ich hab doch täglich damit gekämpft. Ich bin sprachlos. Einfach nur ruhig durch die Welt gelaufen.
Hat deine Frau etwas bemerkt?
Ja, klar. Wir hatten jeden Tag Streit wegen irgendeiner Kleinigkeit. Die sagt, räum mal die Spülmaschine auf. Und dann war ich schon auf 180 gereizt. Und dann kamen die erstmal an, so nach einem Tag, zweiten Tag. Ich mich so schon von der Seite angeguckt, sagte, ist alles gut bei dir? Ich so, ja, ist alles okay. Ich so, ja, okay, kannst du mal, ja, ganz vorsichtig, kannst du mal dies oder das machen im Haushalt? Ja, klar, mache ich. Und ich dachte sich, okay.
Wer steht denn da neben mir?
Ja, also, und das haben auch meine Arbeitskollegen bemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. So, ich war immer der nach außen hin der fröhliche Clown und alles ist gut und ne, am Quatschen. Und wenn es mal drauf ankam, auch mit den Vorgesetzten sich ja, in die Haare gekriegt. Und auf einmal steht da Alex ruhig da. Der wird angeschrien von seiner Vorgesetzten und sagt, ist okay, mache ich. Und dann kam so nach einer Woche halt parallel. Das war halt zwar, ich war jeden Tag auf der Arbeit am Band und meine Frau war halt jeden Tag zu Hause. Und dann kamen so die ersten Arbeitskollegen an, so, ist alles okay bei dir? Ist bei dir jemand gestorben? Ich sag, warum soll bei mir jemand gestorben sein? Ich sag, ja, du bist so ruhig geworden. Ich sag, so, du laberst nicht mehr, du streitest dich nicht mehr mit deiner Vorgesetzten, mit den Chefs. Ich sag, was ist los bei dir? Ich sag, ist doch alles gut. Ich kann das zeitgleich nicht zuordnen, was mit mir los ist. So, ich werde gefragt, was mit mir nicht stimmt und ich denke so, ich würde es gerne selber wissen, aber ich habe da noch keine Antwort drauf. Ja, und eine Woche später hat meine Freundin gesagt, so, wir setzen uns jetzt am Tisch, ich muss mit dir reden. Und ich dachte schon,
Schande, ja. Was geht jetzt ab?
Ich dachte, was wird denn jetzt draus? Ja, und dann sagte meine Frau, du bist anders geworden, was ist passiert? Ich sagte, wie bin ich anders geworden? Ich sagte, wir haben die erste Woche seit langer Zeit, wo wir kein einziges Mal Streit hatten, wo du nicht laut geworden bist, wo du dir nicht die Hände gegen die Wand kaputt geschlagen hast, weil du wieder irgendwie durchgedreht bist. Du spielst mit den Kindern, du nimmst die Kinder in den Arm, was ist los mit dir? Das war wie so eine 180-Grad-Wendung für dir, aber für mich war das mit einem Mal alles normal, das gehört sich so. Also, und dann dachte ich, was willst du denn von mir hören? Ja, das, was mit dir passiert ist. Ich bin im Zimmer gegangen, habe mir gebetet, ich wollte mir vorher eigentlich das Leben nehmen.
Hast du gesagt, ich wollte mir dein eigenes Leben nehmen? Deine Frau wird ohnmächtig?
Nö. Die dachte so, ich mache irgendwie einen Spaß. Oder die hat das erstmal gar nicht registriert. Dann habe ich gesagt, ich habe dann halt gebetet. Und ja, dann kam Jesus. Ja. Und ihr, wow. Dann haben wir nochmal mit ihr zusammen gebetet. Und ja, so eine Art Übergabegebet in dem Bereich gemacht, dass der Mann ja der Priester zu Hause ist, quasi vor Gott. Und für die Familie im geistlichen Sinne sorgt, ne? Und dann hat die Verantwortung quasi von sich auf mich abgegeben, dass ich jetzt als ja,
Familienoberhaupt.
Genau, Familienoberhaupt auch vor Gott da gerade stehe.
Ja. Das war doch sehr bewegend, oder?
Doch.
Sehr emotional.
Doch.
Und was mich natürlich interessiert, als du dann wieder in die Gemeinde gingst.
Ich bin ein paar Mal tatsächlich, wo ich noch nicht den Schritt gewagt bin, dahin gegangen, aber um zu gucken, was sind das für Christen. Ich kannte halt die Christen, die von oben herab musternd auf einen abgucken, So, ne? Einmal durchchecken, okay. Ist er fromm gekleidet, ist er, ne?
Passt alles.
Passt alles. Und dachte ich, gut, mal gucken, wo meine Frau sich da jetzt reinbegeben will. Dann bin ich halt aus dem Schrebergarten mit dreckigen Arbeitsklamotten auf einmal da hingekommen. Und auf einmal kommt der Pastor und kommen die anderen zu mir, umarmen mich. Ich denke so, okay, entweder ist das gespielt, ich komme auf jeden Fall nochmal hier hin und dann gucken wir weiter. So. Dann kam ich einmal mit kurzer Hose dahin. Ja, und dann kommen die wieder, ah, schön, dass du da bist. Und so null äußerlich. Ne? Hauptsache, du bist da und na, wenn du willst, können wir reden, hier einen Kaffee. Und damals war schon der Gedanke da, wenn ich irgendwann mal zur Gemeinde gehe, da war, dann wird das die Gemeinde sein.
Wie hast du deine Vergangenheit aufgearbeitet? Kann man vorstellen, das kommt ja dann, oder kam immer wieder hoch, so diese, ja. diese Verletzungen oder diese Trauer auch.
Ja.
Gegenüber deinem Papa. Du sagtest vorher, der ist ab nach Russland. Der ist ja nicht mehr greifbar.
Oder genau.
Mit dem kann man ja nicht reden.
Genau. Vergebung. Verzeihen und loslassen. Also es waren viele Momente, die dann halt hochkamen, nachdem ich mich bekehrt habe, die trotzdem noch irgendwo wehgetan haben. Und ich
Klar.
dachte, das ist so unfair. Warum musste ich das alles erleben? Und das war tatsächlich stille Zeit in meinem.
Was heißt stille Zeit? Zeit mit Gott?
Zeit mit Gott in der stillen Kammer. Mhm. Die stille Kammer war mein Auto.
Ah, okay.
Ist man einfach auf die Autobahn, einfach geradeaus, Tempomat an. Und man hat da keinen, der dich stört, Handy aus und dann bist du.
Augen zu.
Gott sei Dank nicht. Wenn ich einen Tesla habe, dann geht irgendwo mein Tesla fahren, dann geht das aber.
Brauchen wir noch ein bisschen.
Ne? Genau, das brauchen wir noch ein bisschen. Na, und dann habe ich einfach mit Gott geredet, wie jetzt mit dir. So, Jesus. Warum musste ich das Ganze durchleben? Warum? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich weiß, du hast einen Plan für mein Leben, aber warum? Mhm. Ich sag, die Vergangenheit, die bleibt. Und dann kam halt wie innerlich die Antwort. Und da fing das halt mit unserem Dienst so langsam an, den wir heute für weiterführen. Und dann sagte, als ob Jesus zu mir gesagt hat, so, wenn du das nicht erlebt hast, was du erlebt hast, dann hättest du heute kein Mitgefühl für Menschen, die in derselben Situation stecken wie du. Du könntest sie nicht verstehen und du könntest keinen Zugang zu denen aufbauen.
Was ist das für ein Dienst?
Und wir nehmen fremde Leute bei uns zu Hause auf und lassen die bei uns wohnen und zeigen halt mit unserem, evangelisieren mit unserem Leben. Die leben einfach mit uns und ja, einfach durch die Atmosphäre, die bei uns zu Hause ist, dann kommen Menschen zu Gott.
Wer ist Gott für dich?
Alles. Das ist mein, also Jesus ist mein Zentrum meines Lebens geworden, tatsächlich.
Trainierst du noch?
Nee. In Gottes Wort schon, aber kein Kampfsport mehr.
Danke, dass du hier warst, bist, Alex.
Gerne.
Und danke für deine Geschichte.
Gerne.
Darf ich dir noch meine 4 Abschlussfragen stellen?
Klar.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
Es ist und bleibt die Bibel.
Und die zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 2, 2,5 Jahren?
Alkohol war damals ja ein Thema, heute definitiv nein.
Ist der Alex, der gleich zugeschlagen hat, gibt es den noch?
Nein, definitiv nicht.
Juckt es manchmal, wenn es nicht so läuft?
Überhaupt nicht.
Das ist enorm, ne?
Ja.
Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in diesen 2,5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Definitiv. Bibel lesen. So halt auch mal sich intensiv hinsetzen und sich mit bestimmten Sachen und bestimmten Themen, die vielleicht gerade im Leben aktuell sind, auseinandersetzen. Und das regelmäßig. Boah, und das noch, ja. Das Gebetsleben auf jeden Fall.
Plakatfrage. Was kommt drauf auf dein Plakat?
Hast du Probleme? Dann red mit mir, Jesus.
Vielen Dank.
Gerne.
Alex. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Daumen, die ihr hinterlasst dem Alex. Das ist ganz wichtig. Und nochmal, wenn ihr eine Geschichte erzählen möchtet, info@superfromm.tv. Nochmal kurzer Hinweis. Found. Da liegt ja nochmal eins. Komisch, dass ja nochmal eins liegt. Lost and Found. Vielleicht im Doppelpack. Macht das. Verschenkt. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Ich weiß schon, was kommt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss. Tell me, tell me, tell me.